Ja, Gänsehaut kriege ich, wenn ich dieses Lied höre oder singe und mir das vor Augen führe, was wir in diesem Lied besingen, diese wunderbare Gnade Gottes für uns Menschen. Ich möchte starten mit einer Frage. Wer von euch hat ein Haustier? Meldet euch mal. Ja, ein paar sind dabei. Ich habe keins. Also ich nehme meine Hand wieder runter, außer Spinnen und solche Sachen. Aber die zähle ich mal nicht ganz so zu Haustieren. Aber als ich ein Kind war, da hatten wir verschiedene Haustiere und es gab mal eine Zeit, da hatten wir bei mir im Zimmer auch so einen Hamsterkäfig. Und einige von euch haben vielleicht einen Hamster oder wissen, wie diese Dinger aussehen. Die haben ja nur einen sehr begrenzten Lebensraum, wenn sie eben gehalten werden. Das ist ja so ein Käfig und manchmal lässt man sie vielleicht woanders noch laufen, aber es ist doch eher ein kleiner Radius, in dem sich ihr Leben abspielt. Aus dem Käfig heraus kann der Hamster die Freiheit sehen. Also er sieht alles, was drumherum ist, er sieht die Freiheit, er sieht das, was man machen könnte vielleicht alles, wenn man nicht innerhalb dieses Käfigs sitzen würde. Jetzt könnte sich der Hamster denken, dass er in die Freiheit laufen möchte. Und er stellt sich in sein Hamsterrad, das ja in den meisten Käfigen da ist, weil die Dinger viel Bewegung brauchen, und er fängt an zu laufen und 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 er läuft kilometerlang vielleicht und kommt nicht vom Fleck. Er ist immer noch an der gleichen Stelle, er ist immer noch nicht in der Freiheit, er ist immer noch in der Gefangenschaft. Und nichts kann diesem Hamster helfen, in die Freiheit zu kommen, auch nicht das viele Laufen, das Weglaufen, was er sich vielleicht vorgestellt hat aus seiner Situation. Nichts kann ihm die Freiheit geben, außer sein Besitzer selbst. Dieser kann den Käfig öffnen, kann den Hamster rausnehmen und ihn in die Freiheit entlassen. Ich weiß nicht, ob es ihm dann besser geht oder ob die nächste Katze dann schnell da ist. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Besitzer wäre in der Lage dazu, ihn aus der Gefangenschaft herauszunehmen und in die Freiheit zu entlassen. Ich möchte mit euch heute in dieser Predigt darüber nachdenken, wie wir Menschen in die Freiheit kommen können. Und damit meine ich, wie wir frei von Sünde, frei von Schuld und von Gott angenommen werden können. Und deswegen der heutige Predigttitel, Dein Weg zu Gott. Dein Weg zu Gott. Viele von uns, viele Menschen, strampeln sich in ihrem Leben wie so ein Hamster im Hamsterrad ab. Und wir laufen und laufen, wir versuchen und versuchen, wir machen und tun und kommen nicht aus der Schuld heraus. Aber es gibt eine Lösung. Und wie diese Lösung aussieht, eine Antwort auf diese Frage, wie kommen wir heraus, die finden wir in Lukas 18 und dort gibt Jesus sie uns selbst. Ich muss Nikolai enttäuschen, ich habe heute nur 2 Punkte in der Predigt, nicht 3, wie es für eine klassische Predigt vermeintlich sein sollte. Wir schauen uns an, wie viele Punkte der Text hat und dann versuche ich diese 2 Punkte rüberzubringen. Lass uns gemeinsam in das Wort Gottes schauen und darauf hören, was Jesus uns zu sagen hat. Lukas 18, die Verse 9 bis 12 zuerst. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Was ist die Ausgangssituation? In unserem Text finden wir diese Beschreibung der Situation, die, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, lesen wir davon, dass da Menschen bei Jesus waren, um ihn herum waren, es waren ja sehr häufig viele Menschen um ihn herum, und hier werden diese Menschen beschrieben, und diese Menschen dachten von sich selbst, dass sie gerecht seien. Also steht ja so ausdrücklich im Text, die stehen da vor Jesus und denken, ich bin gerecht vor Gott. Und sie vertrauen auf sich selbst, das sehen wir in Vers 9. Die fühlten sich so gut und sicher, dass sie keinen Retter brauchten. Sie selbst sind so gut, sie selbst sind so gerecht, dass sie eben nicht einen Retter brauchen, der sie rettet, aus ihrer Situation herausholt. Und sie vertrauten vermutlich darauf, weil sie so fromme Menschen waren, dass Gott sie so annehmen müsste, wie sie sind, weil sie ja schon so gut sind. Und aus diesem Grund entscheidet sich Jesus hier wohl, ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Ein Gleichnis ist ja sowas wie eine Geschichte, also nicht eine Sache, die sich genau so zugetragen hat, sondern eine Geschichte, die Jesus gebraucht, um einen Punkt besonders zu verdeutlichen, um eine Botschaft und zu unterstreichen, rüberzubringen, etwas verständlicher zu machen. Und Jesus beginnt sein Gleichnis damit, dass er hier zwei Menschen vorstellt, die jeweils, also beide, in den Tempel kommen, um zu beten. Beide suchen also den Ort auf, an dem sie sich Gott am nächsten fühlen. Der Tempel ist ja sowas wie der zentrale Ort des Gottesdienstes gewesen für die Juden. Klar, sie hatten auch ihre Synagogen, aber der zentrale Ort war der Tempel, wo sie zusammenkamen, wo sie die großen Feste miteinander feierten, wo vor allem die Opferungen durchgeführt wurden, die ja vorgeschrieben waren vom Gesetz. Also der Ort, wo Gott ja, zumindest gefühlt am nächsten war für diese Menschen. Dort erwirkte man durch die Sündopfer zum Beispiel die Sühnung für die eigene Schuld. Zwei Männer kommen also dorthin, beide wollen zu Gott beten und soweit sind die Gemeinsamkeiten. In allen anderen Aspekten unterscheiden sie sich grundlegend. Der eine ist ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Schauen wir uns als erstes den Pharisäer an, den Jesus hier zuerst beschreibt. Was ist überhaupt ein Pharisäer? Dieser Begriff taucht in der Bibel immer wieder auf. Viele von euch wissen, was es ist, aber vielleicht nicht alle. Lass es mich kurz erklären. Die Pharisäer, das war eine ganz besondere religiöse Gruppe in Israel zur Zeit Jesu. Und die haben das Gesetz genommen, das von Mose überliefert wurde, also die fünf Bücher Mose. Und die haben dieses Gesetz peinlichst genau ausgelebt oder versucht es auszuleben. Sie wollten sich ganz, ganz genau an jedes einzelne Gesetz halten, das Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hatte. Und häufig, um ein Gesetz nicht zu brechen, haben sie darum herum noch Gesetze gebaut, damit sie diese halten und bloß nicht in Versuchung kommen, das eigentliche Gesetz zu brechen. Also ganz streng, nach ganz strengen Vorgaben haben sie gelebt, um das Gesetz Gottes zu halten. Pharisäer sind nicht zwangsläufig Schriftgelehrte, den Begriff finden wir auch in der Bibel häufig. Nicht zwangsläufig, viele Pharisäer hatten auch noch andere Berufe, sie waren also nicht unbedingt Theologen oder Rabbiner, aber trotzdem waren sie vom Volk als die besonders Frommen geachtet. Und genau, weil sie eben sich so stark auf das Gesetz beriefen. Und dieser Pharisäer, dieser besonders fromme Mann, der steht hier also im Tempel und betet. Und jetzt lasst uns mal schauen in den Text, was er denn nun betet. Auffällig ist ja, dass er am Anfang ein Dankgebet spricht. Er dankt Gott, so steht es in Vers 11. Und an keiner Stelle des Gebetes finden wir irgendeinen Wunsch oder eine Bitte oder eine Aufforderung an Gott, sondern das ganze Gebet ist ein Dankgebet, das hier von Jesus so beschrieben wird. Und das sieht ja erstmal gut aus und richtig. Er richtet seinen Dank an Gott. Ich danke dir, Gott. So sollten doch unsere Gebete anfangen, oder? Gott unseren Dank bringen. Der Mann macht scheinbar vieles richtig. Aber sofort im nächsten Teil, im Anschluss an diesen Dank, sehen wir, worum es ihm eigentlich geht. Er lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Seine Persönlichkeit, sein Charakter stehen im Vordergrund. Und er drückt das so aus, dass man sofort merkt, er hebt sich von seiner Umgebung ab. Von den Menschen, die um ihn herum sind, hebt er sich ab. Er fühlt sich besser, er fühlt sich gerechter als sie. Und der Pharisäer nennt hier sogar bestimmte Gruppen von Sündern, die er so klassifiziert. Das sind die Sünder, das sind Räuber, die er nennt, das sind ungerechte Menschen, die er nennt, das sind Ehebrecher, die er nennt. Und er stellt auch diesen Zöllner, der mit ihm ja in den Tempel gekommen ist, zum Beten, auf die gleiche Stufe. Und er sagt, Gott, danke, danke, dass ich nicht so schlecht bin wie all diese Menschen um mich herum. Die schleppen alle ihre Sünde mit sich herum, die machen schlechte Dinge, die benehmen sich nicht richtig, die sagen vielleicht das Falsche. Danke, dass ich nicht so schlecht bin wie alle diese um mich herum. Seiner Meinung nach war er schon von seinem Charakter, von seiner Identität besser als die anderen. Ich, der Pharisäer, und da vorne all die anderen, die Schlechten, die Sünder. Und er ist froh, nicht so sein zu müssen wie sie, wie diese verabscheuenswerten Menschen in seinen Augen. Aber er bleibt nicht dabei stehen in seinem Gebet. Also er stellt sich nicht nur höher von seinem Charakter, von seiner Identität, von seiner Person her als die anderen, sondern zu seinem selbstgerechten Denken fügt er jetzt auch noch seine Taten hinzu. In Vers 12 lesen wir einen Ausschnitt davon. Er will durch diese guten Werke, die er hier nennt, die eigene Gerechtigkeit vor Gott untermauern. Ne? Na, so als ob Gott, du siehst ja schon, ich bin besser als die, aber guck mal, was habe ich noch alles gemacht? Was nennt er hier? Er sagt, dass er fastet zu bestimmten Zeiten, zweimal. Aber dieser Pharisäer, der macht das sogar wöchentlich. Also nicht nur, das, also im Gesetz wird er aufgefordert zu fasten, aber er macht das nicht nur irgendwann, sondern wöchentlich. Gott, guck mal, immer wieder. Ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die. Ich mache das, was wir machen sollen. Und zwar richtig oft und richtig gut. Und dann sagt er, ich verzehnte alles, was ich kaufe. Das bedeutet, dass er von allem, was er kauft, von dem, was er besitzt, immer sofort 10% spendet. Von jeder Sache sofort 10% spenden. Das ist ja auch ein biblisches Prinzip. Gott hat im Alten Testament gesagt, das Volk soll den Zehnten geben. Also 10% von ihrem Besitz sollen sie Gott geben, sollen sie in den Tempel geben, damit die Priester und die Leviten versorgt werden und damit sie auch ihr Vertrauen auf Gott damit ausdrücken. Das ist ja gut. Aber er sagt hier, guck mal Gott, von allem. Ich verzehnte alles. Ich bin nicht nur besser als die anderen, ich mache auch noch viel bessere Sachen als all diese Sünder, die hier um mich herum sind. Er stellt hier neben seinem vermeintlich großartigen Charakter, seine Identität als Pharisäer, auch noch seine eigenen Taten in den Vordergrund. Dieser Pharisäer ist ein Mensch gewesen, der etwas vorweisen konnte. Er war nicht ein Niemand. Er war nicht so ein 0815-Gläubiger. Er hob sich ab von der Menge um ihn herum. Und diese bessere Stellung durch seine eigene Leistung, durch das, was er tut, was er alles Gutes ja, vollbringen kann, macht ihn in seinen Augen gerecht. Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die. Danke, dass ich so toll bin. So musste er doch Gott gefallen. So musste er doch in den Himmel kommen können. Er tat doch alles, was gefordert war. Ich habe euch einmal eine Medaille mitgebracht. Eine Medaille, die ich vor einigen Jahren gewonnen habe. Und ihr seht auch das Bild eingeblendet. Ich bin nicht der Einzige, der diese Medaille hat. Peter Friesen, der da oben sitzt, der hat diese Medaille vielleicht auch noch zu Hause. Ihr seht ihn auf dem Bild ganz rechts. Und ganz links übrigens Willi Friesen, Peters Bruder aus der Nachbargemeinde. Ihr werdet natürlich nicht wissen, wenn ich euch einfach nur so diese Medaille zeige, was diese Medaille bedeutet, weil ihr nicht den Kontext kennt. Vor vielen Jahren habe ich meine Ausbildung in einem Unternehmen hier vor Ort gemacht und habe in der Betriebsmannschaft Fußball gespielt. Früher ging das noch etwas besser als heute, bei mir zumindest. Und mit dieser Betriebsmannschaft sind wir zu ganz unterschiedlichen Turnieren gefahren. Westdeutsche Meisterschaft, wir waren bei der Deutschen Meisterschaft in der Halle, alle möglichen, wir waren sogar auf einer Europameisterschaft in Kroatien mal, das war richtig cool, in Dänemark auf einer Europameisterschaft. Und wir haben da immer wieder Fußball gespielt und unser Ziel war es, immer einen Titel zu holen. Also mal zu gewinnen gegen all die anderen Betriebsmannschaften von anderen großen und kleinen Firmenbetrieben aus Deutschland. Und irgendwann mal im Jahr 2008, steht hier drauf, 16. August 2008, da waren wir in Hagen und hatten uns qualifiziert für dieses Turnier in Hagen. Das war die deutsche Meisterschaft im Kleinfeld oder auf dem Kleinfeld. Und wir haben vorher Qualifikationsturniere spielen müssen, haben es geschafft, sind dann zu diesem Turnier nach Hagen gekommen, zur Endrunde der deutschen Meisterschaft und waren dann dort, waren dann dabei, haben da gespielt und es lief auch eigentlich ganz gut. Und schlussendlich gewannen wir dann das Finale und seitdem darf ich mich deutscher Meister nennen. Peter auch. Ich weiß nicht, gibt noch einen deutschen Meister in irgendeiner Disziplin hier? Irgendjemand schon mal deutsche Meisterschaft in irgendwas gewonnen? Ja, seht ihr mal. Was für eine gute Leistung, oder? Das ist das, was ich damals geschafft habe. Ich stand im Tor und die ganze K.O.-Runde haben wir kein Tor kassiert. Ist doch eine großartige Leistung gewesen. Peter hat viele gute Tore vorne geschossen, ein exzellenter Stürmer. Mich immer sehr gefreut, mit ihm zusammenzuspielen, nachdem er mit meinem Papa früher schon zusammengespielt hat. Also Peter kann es immer noch. Das war doch eine richtig grandiose Leistung, die wir gebracht haben. Deutscher Meister. Und jetzt hätte ich mir doch vieles darauf einbilden können, oder? Auf diese eigene Leistung. Das war doch was Großartiges. Nicht viele andere haben so etwas erreicht. Gut, Kleinfeldmeister, Betriebsmannschaften ist nicht Bundesliga, aber immerhin steht da drauf deutscher Meister. Aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens ist das so. Du bist vielleicht der Klassenbeste in deiner Klasse und denkst, meine Leistung, die anderen, die haben 3, 4, 5 auf dem Zeugnis. Ich habe doch was geleistet. Ich bin doch der Gute. Ich habe doch was geschafft. Oder du bist in deinem Job und du zeigst gute Leistungen. Du kannst gut mit deinen Werkzeugen umgehen, du baust schnell ein Haus auf oder einen Dachstuhl oder was auch immer. Du bist im Büro derjenige, der am schnellsten rechnen kann, auch ohne Excel oder andere Hilfsmittel. Du bist jemand, der richtig gute Leistung zeigt, viel verkaufen kann, was auch immer. Und deine Leistung, die berechtigt dich doch zur Anerkennung vor den anderen Menschen. Die anderen schaffen nicht so viel. Aber du schaffst vielleicht wirklich viel. Also verdienst du auch Anerkennung, am besten natürlich in finanzieller Hinsicht, dass sich das da irgendwie deutlich macht. Und in unserer Gesellschaft, wenn wir so um uns herum schauen, geht es ständig um Leistung, es geht ständig um Erfolg. Vielleicht hast du dich in dieser Person des Gleichnisses wiedergefunden. Bei dir geht es im Leben auch immer darum, was du leistest, was du kannst, was du zustande bringst. Du versuchst dir die Anerkennung deiner Mitmenschen zu erarbeiten durch das, was du tust. Und davon machst du deinen Wert abhängig. Also du bist ein guter Mensch, wenn du Leistung gebracht hast und die anderen dich anerkennen. Und die Leistung von dir steht hier im Vordergrund. Vielleicht waren deine Eltern in der letzten Woche enttäuscht von dem Zeugnis, das du nach Hause gebracht hast. In NRW gab es ja die Zeugnisse diese Woche. Ich weiß nicht, wie dein Zeugnis aussah, wenn du Schüler bist. Vielleicht waren deine Eltern ja enttäuscht. Vielleicht waren deine Eltern aber auch sehr stolz auf die Leistung, die du dort gezeigt hast oder die auf dem Zeugnis bescheinigt wird. Und das ist es, was dich antreibt in deinem Leben als Jugendlicher, als Kind. Du willst leisten und du willst dadurch zeigen, Mama, Papa, guck mal, ich habe was Großartiges geschafft. Und denkst vielleicht, ja, dadurch haben sie mich lieber, dadurch kriege ich vielleicht mehr Anerkennung. Vielleicht mühst du dich gerade ab, um die Liebe und Wertschätzung deines Ehepartners zu bekommen oder deiner Freunde, der Menschen um dich herum zu bekommen und zu erhalten. Du musst etwas leisten, damit sie gerne mit dir zusammen sind und auch bleiben. Dich treibt die Angst um, dass sie dich fallen lassen könnten, wenn du nicht mehr gut genug für sie bist, wenn du nicht mehr genug Leistung, nicht mehr genug Erfolg bringst. Und so häufig definieren wir Menschen uns über unsere Leistungen, über unseren Erfolg im Leben, im Alltag. Und wisst ihr was? Das Dramatische ist, dass es nicht nur in unserem Leben, Alltagsleben ist, sondern dass sich dieses Leistungsdenken auf unseren Glauben häufig auswirkt. Und da wird es dramatisch. Immer leisten zu müssen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo es um Leistung geht, ja. Aber wenn sich das auf unseren Glauben auswirkt, dann haben wir ein Problem. Zu häufig lassen wir uns als Christen in der Beziehung mit Gott von diesem Leistungsdenken leiten. Vielleicht kennst du dieses Denken auch aus deiner Beziehung mit Gott. Du hast vielleicht noch nie dieses Gebet des Pharisäers gesprochen. Ne? Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. Ne? Meine Leistung. Vielleicht hast du das so wörtlich noch nie gesagt. Aber eigentlich stimmst du damit überein. Wisst ihr, ich muss beschämend zugeben, dass ich diese Gedanken kenne aus meinem Leben. Diese Gedanken des Pharisäers. Da ist zum Beispiel in meiner Vergangenheit als Jugendlicher, hatte ich nie ein Problem mit Alkohol. Ne, dieses Zeug, das hat mich nie angezogen, bis heute nicht. Ich weiß nicht, was man daran toll findet. Ich trinke da lieber ein Wasser oder eine Cola, schmeckt viel besser. Ich hatte nie ein Problem damit, auch nicht mit Zigaretten oder mit anderen solchen Dingen, nie. Aber wisst ihr, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass ich herabschauend auf andere geblickt habe. Im Verein hatte ich Kontakt damit, mit Leuten, die genau das gemacht haben. In der Schule hatte ich genug Kontakt damit, mit Leuten, die damit Probleme hatten. Und ich habe auf die anderen manchmal heruntergeschaut und habe sie verachtet. Auf Nichtchristen, die das getan haben. Ja, wie könnt ihr in diesem Leben, wie könnt ihr euren Alltag so gestalten? Aber auch Christen, die damit zu kämpfen hatten, dass ich manchmal gedacht habe, Leute, was ist eigentlich los bei euch? Wieso kriegt ihr das nicht auf die Kette? Und ich habe mich besser gefühlt als sie. Kann es sein, dass du diese gleichen Gedanken kennst? Du siehst andere Menschen, die kein gutes Leben führen? Sie sind moralisch nicht so sauber wie du. Deine Ehe läuft besser. Du machst keine Schwarzarbeit. Du bist regelmäßig in der Gemeinde. Du bist engagiert für Gott. Du machst dich nie über deine Mitmenschen lustig. Du spendest einen Teil deines Einkommens. Alles lauter gute Dinge, die wir als Christen so auch tun sollen. Ausrufezeichen. Aber du lässt dich und du hebst dich innerlich von anderen Menschen ab, die diesen Standard nicht erfüllen. Vielleicht verurteilst du sie sogar oder verachtest sie so, wie die Zuhörer bei Jesus das taten. Vers 9 haben wir es ja gelesen. Die Leute um Jesus, die verachteten die anderen, die das ihren Standard nicht halten konnten. Jesus sagt am Ende, dass der Pharisäer in dem Gleichnis, den Vers werde ich noch lesen, nicht gerechtfertigt ist vor Gott. Er bleibt verurteilt durch seine Selbstgerechtigkeit. Meine Leistung, das, was ich auf die Beine stellen kann, das, was ich tue, das macht mich gerecht vor Gott. Das ist das Denken dieses Mannes gewesen. Und er bleibt verurteilt durch diese seine Selbstgerechtigkeit. Auf diesem Weg findest du nicht zu Gott. Durch deine Leistung, durch deine Selbstgerechtigkeit findest du nicht zu Gott. Ich stehe immer wieder in der Gefahr, diesem Pharisäer durch dieses Denken zu ähneln. Bist du auch ein solcher Pharisäer? Ein selbstgerechter Mensch? Jemand, der vielleicht auf die anderen Menschen schaut und denkt, wenn das Christen sein sollen, dann brauche ich das nicht. Ich bin doch viel besser als sie. Ich habe doch viel mehr Leistung. Ich bin doch ein viel moralischer Mensch als die anderen. Lass uns schauen, wie das Gleichnis weitergeht. Der zweite Punkt. Ich lese euch die Verse 13 bis 14. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mit dem Begriff Zöllner oder modern ausgedrückt Zollbeamter können wir sicherlich alle etwas anfangen. Das sind Menschen, die eben Steuern einnehmen müssen für eingeführte Waren. Bringe ich sie ins Land rein, muss ich dafür den Zoll zahlen. Das war dieser Beruf. Und im Gegensatz zu heute, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr heute Zöllner auch nicht sehr attraktiv, diesen Beruf, aber zur Zeit Jesu war der sehr verachtet. Das waren nämlich Männer in der Regel, die mit den Römern zusammenarbeiteten für die Feinde sozusagen und die Zölle einnahmen, und die haben ganz häufig mehr eingenommen, als sie durften. Viele von euch kennen die Geschichte von Zachäus, der ja auch ein Zöllner war, und sie bereicherten sich unrechtmäßig. Und das führte in der Gesellschaft dazu, dass sie verachtet wurden und sehr am Rand waren. Häufig sogar werden sie Zöllner mit den Sündern in einem Atemzug genannt, die Zöllner und Sünder, Sünder und Zöllner. Sie stehen also auf einer Stufe mit offensichtlich sündigen Menschen in der Gesellschaft. Ne? Siehst du einen Zöllner, wusstest du zur Zeit Jesu sofort, das ist einer von den Sündern. Das sind die Bösen. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und so ein Mann kommt hier in Jesu Gleichnis zum Tempel, um zu beten. In Vers 13 lesen wir, dass er weit abstand. Er ist ja zum Tempel gekommen, aber er steht weit ab vom eigentlichen Geschehen. Also nicht da, wo die Menge war, da, wo der Gottesdienst lief, wo man die Opferungen vielleicht gemacht hat. In irgendeiner Form stand er am Rande, weit ab. So ganz nah zu Gott zu kommen, das traut er sich irgendwie anscheinend nicht. Zusätzlich lesen wir hier, dass er seine Augen nicht aufhebt zum Himmel, sondern den Blick neigt und sich gegen die Brust schlägt. Was hat das zu bedeuten? Wenn jemand ein gutes Gewissen hat, sich keiner Schuld bewusst ist in seinem Leben, dann kann er doch jedem in die Augen schauen, oder? Wir kennen das doch von unseren Kindern auch. Wenn irgendwas im Busch ist, dann schauen die uns nicht an. Dann irgendwie ist die Beziehung gestört. Und dieser Mann, der traut sich auch nicht, nach oben zu schauen. Aber wir finden in der Bibel noch einen weiteren Hinweis darauf, auf dieses Nicht-zu-Gott-Schauen. In Esra 9, Vers 6, da sagt Esra: Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Gleiche Situation. Er schaut nach unten, er schaut nicht zu Gott. Denn, die Begründung, denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Das ist ein Ausdruck der Schuld, des Erkennens der eigenen Schuld. Ich bin schuldig vor Gott und ich traue mich nicht, Gott anzublicken. Ich kann nicht diesen Blickkontakt symbolisch jetzt zu Gott, zum Himmel erheben. Da ist Scham aufgrund von Sünde hier vorhanden. Und dieser Mann hat also erkannt, dass er eine Schuld mit sich herumträgt, und er ist sich dessen bewusst. Die Geste des Schlagens auf die Brust kann man auch als Selbstanklage oder Verzweiflung deuten. So ganz sicher sind die Ausleger sich nicht, ob das eine kulturelle Sache war, die er hier gemacht hat. Aber ich denke, das deutet auf diese Verzweiflung hin, die er auch hat. Aber was betet dieser Mann denn nun? Nachdem wir uns eben das Gebet des Pharisäers angeschaut haben, wie betet dieser Zöllner? Im Gegensatz zu seinem Vorgänger oder Vorredner spricht er hier nur ein sehr kurzes Gebet. Aber das hat es in sich. Er macht ganz deutlich, wo er vor Gott steht. Dieser Zöllner erkennt hier, dass er ein Sünder ist. Er zählt nicht nur einzelne Sünden auf, also dass ich gelogen habe, dass ich gestohlen habe, dass ich betrogen habe und sonst irgendetwas. Also er zählt nicht einzelne Sünden auf, sondern er identifiziert sich selbst komplett mit der Sünde. Er sagt ja, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Also ich bin ein Sünder durch und durch. Das ist das, was er hier sagt. Nicht nur so ein paar Sachen, die man vielleicht abwaschen müsste und dann wäre wieder alles toll. Sondern ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig. Und sein sündiges Wesen lässt ihn hier so demütig und in dieser unterwürfigen Haltung vor Gott treten. Mit Sünde ist hier gemeint, dass man den Anforderungen Gottes, den Maßstab für ein gutes Leben, nicht gerecht wird. Und diese Sünde, die trennt einen Menschen von Gott. Hast du Sünde, hast du Schuld in deinem Leben, hast du keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Das macht das Alte und auch das Neue Testament ganz deutlich, ganz klar. Sünde trennt von Gott. Der Zugang, der Zutritt zum Himmel ist verwehrt. Und wir sehen hier die Reue des Zöllners. Anders ist nicht zu erklären, dass er in den Tempel kommt und sich dort als Sünder identifiziert. Er merkt, ich habe diese Schuld in mir. Ich bin sündig und deswegen geht er, weil er das erkennt, geht er in den Tempel. Er kommt zu Gott mit seiner Schuld, mit seiner Last, die er hat. Aber der Zöllner hört hier nicht auf. Er bekennt sich als Sünder, als denjenigen, der vor Gott schuldig ist. Aber im gleichen Atemzug liefert er sich hier der Gnade Gottes aus. In diesem kurzen Gebet. Er weiß, dass er aus sich heraus nicht zu Gott kommen kann. Wenn du die Bibel nur ein wenig kennst, dann wirst du wissen, dass dieser Begriff der Gnade dort sehr häufig gebraucht wird. Gnade könnte man als unverdientes Geschenk definieren, das man erhält, oder eine unverdiente Wohltat, für die man nichts tun konnte, auf die man kein Anrecht hatte. Du kannst es nicht einfordern. Gnade kannst du nicht einfordern. Es wird dir geschenkt. Das ist ein Begriff, der sehr häufig in der Bibel vorkommt. Und der Zöllner bittet hier Gott um seine Gnade. Er weiß, dass seine persönliche Schuld ihn von Gott trennt und dass ihm keine religiöse Leistung, nicht was er tut, vor Gott Gerechtigkeit schenken kann. Er braucht diese unverdiente Wohltat Gottes, weil seine Leistung selbst nicht ausreicht. Und deswegen bekennt er hier vor Gott seine Sündhaftigkeit. Die Bibel nennt das Buße. Wenn wir unsere Schuld anerkennen, wir sind schuldig und Gottes vergebende Gnade für uns in Anspruch nehmen. Und zum Schluss, Vers 14, liefert Jesus seinen Zuhörern noch eine göttliche Einschätzung dieser Situation. Bisher sind Dinge, die er erzählt, die jeder Zuschauer dieser Gebete oder Zuhörer mitbekommen könnte. Er hört ja, was die beten. Aber jetzt liefert Jesus eine göttliche Perspektive. Er sagt, dass der Zöllner vor Gott gerechtfertigt ist. Er sagt, dieser ist gerechtfertigt vor Gott, aber jener nicht. Und was ist mit gerechtfertigt gemeint? Die Rechtfertigung ist auch so ein biblischer Begriff, ist die Folge aus der angenommenen Gnade. Du erkennst, du bist ein Sünder. Du nimmst die Gnade an, die Jesus für dich bereithält und wirst im nächsten Schritt gerechtfertigt. Gott sieht dich durch seinen Sohn, durch seinen perfekten und gerechten Sohn an und sieht dich oder macht dich dadurch gerecht durch seinen Sohn. Die Schuld ist beglichen durch Christus und beseitigt und dadurch wird man ein rechtmäßiges Kind Gottes. Und mit dieser Einschätzung der Situation stellt Jesus hier die Vorstellung seiner Zuhörer vollkommen auf den Kopf. Erinnert ihr euch, was ich erst sagte? Der Pharisäer ist derjenige, der gut war, der fromm ist. Und der Zöllner ist doch der Sünder, der von allen sofort abgestempelt wird. Und Jesus sagt, es ist komplett umgekehrt. Nicht, weil der böse ist und der so gute Sachen tut, sondern weil der Zöllner die Gnade Gottes in Anspruch nimmt und nicht auf seine eigene Gerechtigkeit baut. Und Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wie dieser Pharisäer, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wie dieser Zöllner, wer weiß, dass er sündig und schuldig ist, wird erhöht werden, wird gerechtfertigt werden. Ich möchte hier gerne zum Ende als Anwendung drei Gruppen ansprechen. Vielleicht findest du dich nach dem Hören dieses Bibeltextes in dem zweiten Mann wieder, dem Zöllner. Du weißt, dass du Schuld und Sünde in deinem Leben hast. Du bist vielleicht sogar schon so weit, dass du denkst, es kann so nicht weitergehen. Also irgendwie, ich komme mit meiner Sünde, mit meiner Schuld nicht zurecht. Vielleicht gehst du an dieser Last, die du mit dir herumträgst, zugrunde. Und das ist genau der Zustand, der notwendig ist, um die Gnade Gottes ins Spiel kommen zu lassen. Du musst erkennen, dass du getrennt bist von Gott. Es gibt keinen anderen Ausweg außer Gottes Gnade. Und wenn du dich wie der Zöllner an Gott wendest, dich auf Gottes Gnade berufst, dann wird Gott dir deine Schuld und deine Sünde vergeben. Denke an den Zöllner. Er bereute seine Sünde, bekannte seine Sündhaftigkeit und verließ sich ganz auf die Gnade Gottes. Und das rechtfertigt ihn, laut Jesus. dass er sich auf die Gnade Gottes bezieht. Nur die Gnade Gottes kann dich aus deiner Schuld retten und zu Gott in den Himmel bringen. Paulus, der drückt das so schön in Römer 3 aus. Da sagt er, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt. Also jeder von uns, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch sie werden ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Im Glauben an Jesus geht es nicht, so wie der Pharisäer es dachte, um deine eigene Leistung. Um das, was du leisten kannst, was du schaffen kannst. Es geht nicht um dein Können, es geht nicht um deine Disziplin, Dinge durchzuziehen. Es geht nicht um dein Zutun, wie Paulus es ausdrückt. Der Weg zu Gott führt über die Erkenntnis der eigenen Sünde und die Annahme der Gnade Gottes, wie der Zöllner in unserem Gleichnis. Ich möchte dich heute einladen, diesen Schritt zu machen. Komm gerne nach dem Gottesdienst in das Büro da hinten im Foyer. Ich werde da sein und möchte gerne mit dir darüber sprechen. Ich möchte gerne Fragen beantworten, falls du noch welche hast. Ich bitte dich, schieb diese Entscheidung nicht auf. Dich ganz Jesus, dich ganz Gott auszuliefern, dieser Gnade Gottes. Eine zweite Gruppe. Vielleicht hast du bisher sehr religiös gelebt. Du hältst dich an ganz viele Vorschriften, an ganz viele Regeln, an ganz viele Gesetze. Und du tust das, um Gott zu gefallen. Du tust das, um Gott gnädig zu stimmen oder gnädig zu halten. Und wir nennen das die Gesetzlichkeit. Paulus spricht immer wieder davon. Aus diesem Gleichnis sollten wir lernen, dass wir damit nicht weit kommen. Du wirst Gott durch keine religiöse Handlung gnädiger stimmen können. Unsere Leistung, deine Leistung, die du bringst, wird immer zu gering ausfallen. Durch egal was du tust, wirst du dir keinen gnädigen Gott erarbeiten können. Das ist das Problem, an dem Luther gescheitert ist. Was heißt gescheitert? Dadurch ist er zu der richtigen Erkenntnis gekommen. Er war auch davon getrieben, wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen? Und er tat immer mehr und immer mehr und immer mehr. Vielleicht bist du auch so. Du hältst dich an eine lange, lange Checkliste, um deine Schuld vor Gott irgendwie ja gering zu halten. Aber du brauchst die Gnade Gottes, die auf der Erkenntnis deiner eigenen Schuld aufbaut. Wenn du bisher so gelebt hast, dann rufe ich dich heute auf, diese Gesetzlichkeit zu lassen. Du kannst dir keinen gnädigen Gott erarbeiten. Gerettet wirst du nur aus Glauben. Und auch jede weitere Veränderung im Leben, die schenkt Jesus dir durch seine Gnade. Natürlich gibt es Dinge in der Bibel, die Gott von uns fordert, die Gott möchte, wie wir leben. Es gibt die Maßstäbe Gottes, die Grundlage unseres Handelns sein sollen. Natürlich, die Bibel ist ein langes Buch, da steht vieles drin, wie wir unser Leben gestalten sollten. Aber diese Dinge retten uns nicht. Das ist nicht das, was uns rettet. Sie erhalten uns auch nicht unser Heil. Sie sind Ausdruck unserer Liebe Gott gegenüber. Weil Jesus mich gerettet hat, will ich das leben. Weil Jesus mich liebt, möchte ich ihm gefallen. Wir tun diese Dinge nicht, um errettet zu werden, sondern wir tun diese Dinge, weil wir errettet wurden. Und die dritte Gruppe, die ich ansprechen möchte, sind diejenigen von uns, die schon an Jesus glauben. Als ich diesen Text kürzlich las, dachte ich im ersten Moment, ja, es geht hier um die Rechtfertigung vor Gott, also wie man ein Kind Gottes wird, wie man errettet wird. Vielleicht hast du dich schon bei der Predigt jetzt innerlich zurückgelehnt und beim Thema Gnade abgeschaltet und gedacht, das ist für diejenigen, die noch nicht an Jesus glauben. Ich möchte dir kurz aufzeigen, was dieses Thema mit uns zu tun hat. Ganz kurz. Im Neuen Testament finden wir, wie viele Briefe von Paulus, weiß es jemand? 13. 13 Briefe von Paulus. Und von diesen 13 Briefen beginnen folgende mit dem Wunsch der Gnade. Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, Philemon. Hat jemand mitgezählt? 13. Jeder einzelne Brief von Paulus an Christen und an Gemeinden beginnt mit dem Wunsch der Gnade. Ich erspare euch jetzt die Liste von dem Abschluss der Briefe. Es sind nämlich wieder 13. Jeder Brief von Paulus endet mit dem Wunsch der Gnade an Gläubige. Gnade ist nicht nur für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Gnade ist für uns, die wir mit Jesus schon leben. Jeden Tag neu brauchen wir diese Gnade. die hat etwas mit uns zu tun. Gnade ist nicht so eine punktuelle Sache. Einmal Gnade angenommen bei der Bekehrung und dann lebe ich wieder mein Leben und dann kommt es auf meine Leistung an. Nein, Gnade ist ein Prozess unser ganzes Leben hindurch. Jeden Tag neu brauche ich die Gnade Gottes, um Veränderung zu erleben. Und manchmal, ja, manchmal wollen wir Gottes Gebote einfach nicht befolgen in unserem Alltag. Manchmal machen wir unser eigenes Ding. Manchmal verfangen wir uns in sündigen Verhaltensweisen. Manchmal drehen wir uns ganz bewusst weg von Gott, weil wir unseren Weg gehen wollen. Und wir brauchen immer wieder die Gnade Gottes als Christen. Vielleicht kämpfst du als Christen mit großen Schwierigkeiten in deinem Alltag. Du kommst aus deiner eigenen Kraft nicht gegen gewisse Versuchungen an. Da ist vielleicht Pornografie, die dich immer wieder runterzieht und du konsumierst diese Inhalte und merkst, du bist in diesem Strudel drinne und die Sünde packt dich und du kommst da nicht raus. Und du wirst da auch nicht rauskommen. Außer durch die Gnade Jesu, die du jeden Tag neu als Kind Gottes brauchst. Es können Probleme in deiner Ehe sein. Du kommst deinen Aufgaben als Ehemann oder als Ehefrau einfach nicht hinterher und verzweifelst daran. Ja, wie soll man diesen Standard denn einhalten? Wie soll ich als Ehemann meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, Epheser? Wie soll ich das bitte schaffen? Jeden Tag neu brauche ich die Gnade Gottes, um das zu leben. Vielleicht ist es deine Unbeherrschtheit, dein Aufbrausen, deine Unfreundlichkeit anderen Menschen gegenüber. Und immer wieder verhältst du dich nicht so, wie Jesus es von uns möchte. Bei jemand anderen von uns ist es vielleicht die Habsucht. Wir wollen immer mehr haben. Wir brauchen den Besitz, wir brauchen Güter, wir brauchen die Kohle, weil wir doch Sicherheit brauchen. Ja, wie soll ich denn wissen, wie es morgen weitergeht, wenn ich nicht alles bei mir habe? Und wir sind so von Geld, von Besitz, von immer mehr getrieben, dass wir unsere Sicherheit nicht bei Gott suchen und uns auf ihn verlassen. Und wir brauchen diese Gnade Jesu als Gläubige, um das hinter uns lassen zu können, um auf ihn zu vertrauen. In diesen Situationen brauchst du Gottes Gnade. Aber du musst wie der Zöllner, auch als Gläubiger, erkennen, dass du nicht aus eigener Kraft gerechter, liebevoller, besser, spendabler, freundlicher, was auch immer wirst. Das ist nicht deine eigene Kraft, das ist die Gnade Jesu, die auch du brauchst in deinem Alltag. Du brauchst das Gebet des Zöllners. Gott sei mir gnädig. Und Jesus wird dir Veränderung schenken. Ich möchte auch dich einladen nach dem Gottesdienst zu einem Gespräch. Du kannst auch gerne ins Büro da hinten kommen, mit mir oder einem anderen Seelsorger der Gemeinde darüber sprechen. Lass uns zusammen Gottes Gnade erbitten für dich, je nachdem, was bei dir das Problem, was deine Kämpfe sind, mit denen du dich herumschlägst. Lass uns gemeinsam Gott bitten, dass er in seiner Gnade dir Veränderung schenkt. Wir stehen gerne bereit für Gespräche. Ja, so oft ist es in unserem Leben, dass wir versuchen, uns selber zu retten und nicht merken, dass wir die Hilfe von außen brauchen. Und genau das sah der Zöllner in Jesu Gleichnis. Er konnte sich nicht selbst retten, sondern er benötigte die Hilfe von außen. Lass uns auch heute unser Vertrauen nicht in unsere Fähigkeiten, in unsere Leistungen setzen, sondern nur auf die wunderbare Gnade Gottes und auf seine Kraft, die uns wirklich Freiheit schenken kann. Nur so findest du deinen Weg zu Gott. Amen.